Das Jazzstudio Nürnberg präsentiert Jazztime Nürnberg.
Heute mit einer Sendung über die spannende Begegnung und Zusammenarbeit der beiden Jazzgiganten Thelonious Monk und John Coltrane. Von und mit Ulrich Wallauer Fader. Guten Abend, liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde. Heute lade ich Sie wieder mal ein zu einer kleinen musikalischen Entdeckungsreise in die Jazzgeschichte. Es geht dabei um die Hintergründe und Begleitumstände, vor allem aber um die Ergebnisse der neunmonatigen Zusammenarbeit eines der Hohepriester mit einem der angehenden Neuerer des Jazz, Thelonious Monk und John Coltrane. In der heutigen Sendung von Jazztime Nürnberg auf UKW 94,5, der Welle von Radio F. Von und mit Ulrich Wallauer Faderl. Ausgangspunkt unserer Reise ist die Mitte der 1950er Jahre. Der damals knapp 40 Jahre alte Thelonious Monk hatte als Hauspianist im legendären Jazzclub Minton's Playhouse im New Yorker Stadtteil Harlem in den Jahren davor entscheidend zur Entstehung des Bebop beigetragen. Eines Stils, mit dem sich die schwarzen Jazzmusiker jener Jahre freispielten von den ihnen, vor allem von ihrem weißen Publikum, auferlegten Erwartungen und Ansprüchen. Selbstbewusst und voller innovativer Schaffenskraft hatten, um zwei weitere wichtige Protagonisten des neuen Stils zu nennen, Musiker wie der Trompeter Dizzy Gillespie oder der Saxophonist Charlie Parker sich von der Tanz- und Unterhaltungsmusik der Swing-Ära verabschiedet und ein Selbstverständnis vom Jazz als Kunstmusik der schwarzen Amerikas entwickelt und damit den Grundstein für die Entwicklung des modernen Jazz gelegt. John Coltrane, knapp 10 Jahre jünger als Thelonious Monk, hatte sich in der Mitte der 50er als Nachfolger des Saxophonisten Sonny Rollins in Miles Davis' erstem Quintett auf sich aufmerksam gemacht. Zum ersten Mal ist Coltrane an der Seite des Trompeters auf dessen Platte Round About Midnight zu hören, deren Aufnahmen im Jahr 1955 entstanden sind. Round About Midnight. Der Titel des Albums nimmt Bezug auf die berühmte, fast gleichnamige Komposition Round Midnight aus der Feder von Thelonious Monk, die als erste Nummer auf dieser Scheibe zu hören ist. Bevor wir nun der Frage nachgehen, wann und wo es zu den ersten leibhaftigen Begegnungen Thelonious Monks und John Coltranes auf der Bühne oder im Aufnahmestudio gekommen ist, hier zur Einstimmung die älteste existierende Aufnahme, auf der die beiden gemeinsam zu hören sind. Sie entstand am 5. April 1957 in den Reeves Sound Studios in New York City. Dritter im Bund neben Monk und Coltrane bei dieser Einspielung ist der Bassist Wilbur Ware. Wir hören Monks Mood, eine Komposition, wie fast alle Nummern, die Sie in dieser Stunde hören werden, von Thelonious Monk. Thank you. Monk's Mood. Thelonious Monk am Piano, John Coltrane am Tenorsaxophon und Wilbur Ware am Kontrabass. Mit einer Aufnahme vom April 1957. Zu finden ist diese Nummer auf der noch im selben Jahr beim Label Riverside Records erschienenen Platte Thelonious Himself, auf der Monk ansonsten nur allein am Piano zu hören ist. Und nun zur Vorgeschichte dieser Zusammenarbeit. Wie viele seiner Musikerkollegen hatte John Coltrane in jener Zeit massive Drogenprobleme. Diese nahmen um das Jahr 1956 immer schlimmere Formen an und führten zu ernsten Konflikten mit seinem Bandleader Miles Davis. Der war zwar selber alles andere als clean, verlangte aber von seinen Musikern, dass sie, wie er sich ausdrückte, mit ihrem Junkie-Scheiß nicht die Arbeit der Band beeinträchtigten. In seiner Autobiografie schildert Davis, wie sein Star-Saxophonist mit zerknitterten Anzügen zum Auftritt erschien, Gedanken verloren in der Nase bohrte oder gar auf der Bühne einnickte. Im Oktober 1956 kam es schließlich am Rande eines Auftritts im New Yorker Café Bohemia zu einem Eklat, als der schmächtige Davis, erbost über Coltranes Unpünktlichkeit und dessen schlampiges Auftreten, seinem hochgewachsenen Mitspieler zuerst ins Gesicht und dann in den Magen schlug. Thelonious Monk, der zufälligerweise Augenzeuge des Vorfalls geworden war, ging dazwischen, nahm Coltrane, der Davis' Attacke hilflos über sich hatte ergehen lassen, unter seine Fittiche und bot ihm an, in seine Band einzusteigen. obwohl die so entstandene neue Zusammenarbeit mit der eben gehörten Aufnahme vom 5. April 1957 erste Früchte trug, war es für John Coltrane klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Er kehrte in New York den Rücken und zog sich ins heimische Philadelphia zurück und befreite sich dort durch einen in eigener Regie durchgezogenen kalten Entzug endgültig von seiner Heroinsucht. Im Begleittext zu seinem im Januar 1965 erschienenen Album A Love Supreme beschreibt Coltrane seine Erfahrungen des Frühsommers 1957 als ein spirituelles Erwachen, das mir den Weg eröffnete zu einem reicheren, erfüllteren und produktiveren Leben. Clean und erfüllt von neuer Lebenskraft kehrte John Coltrane noch im Mai 1957 wieder nach New York zurück und stürzte sich voller Tatendrang in die Aufnahmen für sein erstes Soloalbum, das noch im Oktober beim Label Prestige Records unter dem Titel Coltrane herauskam und später unter dem Namen First Train wieder veröffentlicht wurde. Eine besondere Rolle bei Coltranes musikalischer Wiedergeburt spielte in den darauffolgenden Monaten sein neuer musikalischer Weggefährte Thelonious Monk. Als Ideengeber und Lehrer genauso wie als musikalischer Partner auf der Bühne und im Aufnahmestudio. So holte Ende Juni 1957 Monk Coltrane erneut in die New Yorker Reeves Sound Studios, wo er die Aufnahmen einspielte für das Ende desselben Jahres erschienene Album Monk's Music. Neben Thelonious Monk und John Coltrane sind auf dieser Scheibe zu hören dessen Saxophonkollegen Coleman Hawkins am Tenor und Chichi Grice am Altsaxophon, Ray Copeland an der Trompete, Wilbur Ware am Kontrabass und Art Blakey am Schlagzeug. So auch bei der folgenden Nummer, Off Minor. of Minor, eine Nummer von dem Album Monk's Music, das noch Ende 1957 beim Label Riverside Records herauskam und im Jahr 2001 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen wurde. Die Zusammenarbeit mit Thelonious Monk war für John Coltrane äußerst produktiv und wegweisend. Der Jazzhistoriker Ashley Kahn schreibt dazu: 1957 war das Jahr, in dem Coltrane wirklich zu Coltrane wurde, in vielerlei Hinsicht. Und Thelonious Monk hat mehr als nur ein wenig damit zu tun. Und an anderer Stelle schreibt Ashley Kahn: Coltrane fand in Monk einen musikalischen Architekten von höchsten Graden, einen seelenverwandten Theoretiker, der seinen alles einbeziehenden analytischen Ansatz teilte. Der Unterricht fand statt, wo immer sich die beiden trafen. Im Studio, wenn Aufnahmen für das Label Riverside Records anstanden, im Five Spot in Manhattan oder am Klavier in Monks Wohnung. Coltrane selbst beschreibt diesen häuslichen Unterricht so: Ich kam dann zu seiner Wohnung und holte ihn erstmal aus dem Bett. Er wachte auf, setzte sich ans Klavier und fing an zu spielen. Ich holte mein Instrument und versuchte herauszufinden, was er da spielte. Meistens spielte er es wieder und wieder und wieder. Manchmal hörte er auch auf und erklärte mir bestimmte Stellen, die besonders schwierig waren. Doch auch Thelonious Monk profitierte von der gemeinsamen Arbeit mit seinem gelehrigen und fleißigen Schüler. Wie keinem anderen vor ihm gelang es Coltrane, die musikalischen Intentionen des Meisters und Hohepriesters Monk in sich aufzunehmen und bei den Aufnahmen im Studio oder bei Live-Auftritten mit Leben zu erfüllen. So hatte Monk in Coltrane einen kongenialen Mitmusiker gefunden, was ihm für sein musikalisches Comeback nach einer mehrjährigen Zwangspause zugute kam. Im August 1951 nämlich hatte die Polizei von New York City ein geparktes Auto durchsucht, in dem Monk und sein Freund Bud Powell saßen. Die Beamten fanden in dem Auto Drogen, die vermutlich Powell gehörten. Monk jedoch weigerte sich, gegen seinen verängstigten Freund auszusagen, woraufhin die Polizei seine New York City Cabaret Card beschlagnahmte. Es dauerte mehr als 5 Jahre, bis Monk diese Lizenz zurückerhielt, ohne die er in keinem New Yorker Lokal hatte auftreten dürfen, in dem Alkohol ausgeschenkt wurde. Ein faktisches Auftrittsverbot also. Am 4. Juli 1957 war es dann endlich soweit. Monk hatte ein Angebot des New Yorker Jazzclubs Five Spot angenommen und spielte dort 7 Monate lang in verschiedenen Konstellationen. Unter anderem mit John Coltrane, dem Bassisten Wilbur Ware und dem Schlagzeuger Shadow Wilson. Alles in allem ein Engagement, das einerseits dem Club Aufmerksamkeit verschaffte und andererseits Monks Wiederentdeckung einleitete. Der Posaunist J.J. Johnson, ein Augen- und Ohrenzeuge dieser Auftritte, beschreibt diese geradezu euphorisch. Seit Charlie Parker war der elektrisierendste Sound, den ich im zeitgenössischen Jazz gehört habe, Coltrane, der mit Monk im Five Spot spielte. Es war unglaublich, wie Dis und Bird. Neben den Auftritten im Five Spot fanden Thelonious Monk und John Coltrane sowie ihre Bandkollegen Wilbur Ware und Shadow Wilson auch Zeit für Plattenaufnahmen für das Label Riverside in den New Yorker Reef Sound Studios. Eingespielt wurden dabei Stücke wie diese Thelonious Monk-Komposition: Ruby, My Dear. Thank you. Ruby, my dear. John Coltrane am Tenorsaxophon, Thelonious Monk am Piano, Wilbur Ware am Kontrabass und Shadow Wilson am Schlagzeug. Mit einer Aufnahme vom Juli 1957. Zu finden ist diese Nummer auf der erst 4 Jahre später, also 1961, vom Label Riverside veröffentlichten Platte Thelonious Monk with John Coltrane. Und hier noch eine weitere Nummer von dieser Scheibe. Trinkle Tinkle.
Thank you.
Trinkle, tinkle. Thelonious Monk with John Coltrane. So lautet der Titel der Platte, auf der die eben gehörte Aufnahme zu finden ist. Und so lautet auch das Thema der heutigen Sendung von Jazztime Nürnberg. Die Musik des Quartetts von Thelonious Monk und John Coltrane wurde vom Publikum und der Kritik so positiv aufgenommen, dass die vier am 29. November 1957 zu einem Benefizkonzert in der New Yorker Carnegie Hall eingeladen wurden, bei dem unter anderem auch Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Sonny Rollins und Chet Baker mit Zoot Sims auftraten. Hier eine Nummer, die der Rundfunksender Voice of America an jenem denkwürdigen Abend mitgeschnitten hat. Epistrophe. Thank you. Epistrophe. John Coltrane am Tenorsaxophon, Thelonious Monk am Piano, Ahmed Abdul-Malik anstelle von Wilbur Ware am Bass sowie Shadow Wilson am Schlagzeug bei ihrem Konzert am 29. November 1957 in der Carnegie Hall in New York. Das Band mit diesem und weiteren Mitschnitten des Abends wurde in der Library of Congress aufbewahrt, wo es bis 2005 unangetastet blieb, bis es von Larry Applebaum, dem Leiter des Aufnahmelabors, wiederentdeckt wurde. Die Aufnahme wurde dann von dem Produzenten Michael Kuskuna und Thelonious Monks Sohn, dem Schlagzeuger T.S. Monk, restauriert und vom Label Blue Note Records unter dem Titel Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall veröffentlicht. Die auf dieser CD versammelten Aufnahmen wurden in den höchsten Tönen gelobt. Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek sah in ihnen gar das musikalische Äquivalent zur Entdeckung eines neuen Mount Everest. Hier noch eine weitere Nummer von dieser Scheibe. Thelonious Monk's Blue Monk. Thank you. Blue Monk, ein Stück von der hochgelobten CD Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall, mit Aufnahmen vom 29. November 1957. Zum Schluss der heutigen Sendung noch eine weitere Live-Aufnahme Monks und Coltranes in Quartettformation, um die lange Zeit eine Reihe von Vermutungen und Spekulationen im Umlauf war. Diese Aufnahme entstand mit einem tragbaren Tonbandgerät und einem einzigen Mikrofon im New Yorker Five-Spot, als John Coltranes erste Ehefrau Naima während eines Konzerts das Band mitlaufen ließ. Der rohe Charakter dieses Publikumsmitschnitts gibt die Atmosphäre eines Auftritts in den goldenen Zeiten des Five-Spot sehr realistisch wieder und hat von daher trotz aller technischen Mängel einen besonderen Reiz. Auf der Hülle der CD, auf der diese Aufnahmen im Jahr 1993 unter dem Titel Live at the Five-Spot Discovery veröffentlicht wurden, wird als deren Entstehungsdatum der Spätsommer 1957 genannt. Doch kurz nach der Veröffentlichung fand Peter Keepnews, Sohn des Produzenten Orrin Keepnews, heraus, dass sich Thelonious Monk und John Coltrane am 11. September 1958 im Five-Spot noch einmal für einen Abend zusammengefunden hatten. Aus mehreren Gründen, nicht zuletzt auch wegen des Umstands, dass bei diesen Aufnahmen der Schlagzeuger Roy Hines anstelle von Shadow Wilson zu hören ist, macht es Sinn, das auf der Plattenhülle genannte Aufnahmedatum Spätsommer 1957 zu korrigieren. Zu jener Zeit nämlich war Roy Hines mit der Sängerin Sarah Vaughan auf Tournee. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Aufnahmen, die auf der CD Live at the Five-Spot Discovery zu finden sind, an jenem Reunion-Abend des 11. September 1958 entstanden und damit die letzten sind, die uns vom Zusammenspiel der beiden Jazz-Giganten zur Verfügung stehen. Ulrich Wallauer Faderl verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit einer Kostprobe von diesem denkwürdigen Tondokument. Thelonious Monk am Piano, John Coltrane am Tenorsaxophon, Ahmed Abdul Malik am Kontrabass und Roy Hines am Schlagzeug am 11. September 1958 im New Yorker Jazz Club Five Spot mit I Mean You.